5 Teams getrennt durch 4 Punkte und 2 Meistergruppentickets. Es ist mal wieder soweit in der österreichischen Bundesliga. Happy 22. Runde. Ich finde, man kann von der Ligareform halten, was man will, aber diese Punkteteilung, dieser Showdown in der 22. Runde, ich finde es einfach geil.
Ja, also ich finde, da geht es jetzt noch gar nicht um die Punkteteilung per se, sondern jetzt mal um, wer ist oben dabei, wer ist unten dabei. Und ich finde das schon immer sehr spannend. Also ich habe mich sehr gefreut auf die Konferenz, weil ich reingegangen bin mit, okay, wahrscheinlich passiert jetzt alle paar Minuten was ja dann eh im Großteil der Fall war. So ein bisschen schade natürlich, weil man quasi auch nur eine Highlight-Show dann sieht und jetzt keine Partie so richtig verfolgen kann. Aber es ist auch irgendwie geil, finde ich, wenn halt so viel passiert und andauernd irgendwo ein Tor fällt, sich andauernd irgendwas ändert und so. Also ich fand es schon sehr cool.
Ich glaube, wir sind eh generell sehr happy, dass dieser Showdown jetzt am 22. Spieltag noch stattfindet, weil irgendwie hätte es in diese Bundesliga-Saison gar nicht reingepasst, hätte Rapid jetzt 1-0 gewonnen bei Altach und damit wäre der Drops eigentlich schon gelutscht gewesen, damit wäre schon fix, wäre Top 6, wäre es Flop 6. Das hätte in dieses ganze Bild dieser verrückten Bundesliga gar nicht reingepasst.
Da werden wir vielleicht mal generell zunächst einen Blick auf diese Konstellation. Wie gesagt, 5 Teams kämpfen um 2 Tickets. Happerg in der Pole Position mit 32 Punkten, dahinter Rapid 30, Altach 29 und Ried und die WSG 28. Wir versuchen da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und gehen das jetzt Punkt für Punkt, Verein für Verein durch, wer wie weiterkommt. Wir starten mit TSV Happerg. Da ist eigentlich ganz easy cheesy.
Ja, also ich finde, Happerg hat eigentlich die beste Ausgangslage, auch sehr verdient im Großen und Ganzen. Denen reicht sogar schon ein Punkt, um weiterzukommen. Dann haben sie es halt fix in der eigenen Hand. Aber ihnen würde auch eine Niederlage reichen, je nachdem, wie Altach spielt, weil sie die bessere Tordifferenz, also weil die Hartberger die bessere Tordifferenz haben. Also sprich, sie wären fix weiter, wenn sie einen Punkt machen. Bei einer Niederlage würden sie aber auch nur in die Quali-Gruppe kommen, wenn Rapid und Altach gewinnen und Altach dann eben in Sachen Tordifferenz noch vorbeiziehen könnte.
Du schaust nicht schlecht aus für Happerg.
Noch dazu, wenn sie ein Heimspiel haben gegen Blau-Weiß Linz. Also genau. Das ist jetzt da auch nicht unbedingt ein Team, das vor Selbstvertrauen strotzt. Also ich sehe Happerg zu 90% schon in den Top 6. Also das kann man schon locker geben. Bei Rapid ist die Geschichte ein bisschen spannender auf jeden Fall. Sie sind fix in der Top 6, logisch, wenn sie gewinnen gegen Red Bull Salzburg. Ein Punkt allerdings könnte zu wenig sein, wenn Altach gewinnt, denn da wäre Altach vorgereiht aufgrund der Tordifferenz. Das direkte Duell ist nämlich ausgeglichen aufgrund der 2 Remis, die sie gespielt haben. Bei gleicher Punktanzahl mit der SV Ried würde Rapid in den Top 6 bleiben aufgrund des direkten Duells, ebenso auch gegen die WSG Tirol, denn da hat Rapid auch den direkten Vergleich gewonnen.
Kleine Korrektur, also wenn Rapid verliert und Altach gewinnt, dann geht es gar nicht um das direkte Duell, weil dann hat Altach einen Punkt mehr als Rapid. Aber wenn zum Beispiel Rapid verliert und Altach holt nur einen Punkt, dann wären sie Punkte gleich und dann wäre Altach Sechster, weil sie eben das direkte Duell gewonnen haben gegen, weil sie die bessere Tordifferenz haben. Alter, es ist total verwirrend.
Viel Spaß für denjenigen bei uns, der das Projekt dann schneidet und das grafisch einblendet.
Ja, Patrick.
Also es ist schon extrem kompliziert, finde ich. Also Rapid und Happerg ist noch recht klar, finde ich, und dann muss man schon wirklich zum Rechnen beginnen.
Ja, jetzt geht es weiter mit Platz 7, nämlich der SC Altach und die brauchen natürlich Schützenhilfe von Salzburg bzw. Blau-Weiß Linz, denn eh klar, wenn Rapid und Happerg gewinnen, dann kann Altach, Ried und WSG so hoch gewinnen, wie es wollen, dann bleiben sie jetzt 7, 8, 9. Aber mit einem Sieg und keinem Sieg von Rapid ist Altach einmal fix in die Top 6. Ich meine, das ist, glaube ich, ganz klar. Und wenn Rapid wenn Rapid verliert und Altach einen Punkt holt, wie ich es gerade vorher gesagt habe, auch dann ist Altach in den Top 6. Man könnte jetzt sogar theoretisch noch Happerg überholen, dafür braucht man dann Sieg, eine Niederlage von Happerg und da muss man halt eine bessere Tordifferenz am Ende des Tages auch vorweisen können.
Wäre aber auch schon egal dann.
Bleiben wir mal nur, wer Top 6 generell.
Also wer dann der Vierter, Fünfter wird oder so, ist dann
nein. Ich meine, Altach trifft jetzt auswärts bei Sturm. Also schon ein harter Gegner und deswegen, vor allem, weil Rapid trifft halt jetzt zu Hause auf Salzburg, Altach auswärts auf Sturm Graz. Deswegen sagen auch viele, die WSG hat vielleicht sogar die beste Ausgangslage.
Ist nicht so schlecht. Ich meine, die WSG empfängt den GRK. Die SV Ried dagegen muss daheim gegen die Wiener Austria bestehen. Und es ist Fakt einfach, dass beide einen Sieg brauchen. weil halt eben sie das direkte Duell auch mit Rapid verloren haben. Sprich, sie müssen gewinnen, sie müssen ihr Heimspiel gewinnen und auf einen Rapid-Patzer hoffen. Natürlich also auch das Alltag.
Niederlage von Rapid.
Das ist ja Patzer für mich.
Ja, ja.
Und, und Alltag muss halt eben auch patzen. Ja. Und nur dann haben sie die Chance. Aufgrund dieses Restprogramms ist es für die WSG, die dürfen sich meiner Meinung nach schon noch Chancen ausrechnen, weil daheim gegen die GAK sehe ich mehr Chancen jetzt da, als irgendwie bei der SV Ried.
Und jetzt könnte es auch noch zu einer Konstellation kommen, wenn Alltag nur Remis spielt und Rapid verliert, dann wäre die WSG und gleichzeitig die WSG und Ried gewinnen, dann sind sie Punkte gleich auf Platz 6 und dann würde Ried aber weiterkommen, weil sie das direkte Duell gegen die WSG gewonnen haben.
Ziemlich viele Faktoren, die da reinspielen, ja. Also brutal.
Ja. Aber ich glaube, man sieht schon, unser Fokus gilt jetzt einmal zunächst diesen 5 involvierten Teams, die eben noch von dieser Meistergruppe träumen dürfen. Da starten wir mit der Partie Alltag gegen Rapid. Die einen wollen noch hoch, die anderen wollen oben bleiben. Aber was wollte eigentlich Dejan Stojanovic von Niki Wurmbrand in der Szene?
Ringen. Keine Ahnung.
Ja, ein bisschen Sportart verfehlt irgendwie. Also mit einem normalen Tackling, finde ich, hat das dann auch nicht mehr sehr viel zu tun gehabt. Verstehe Rapid da, dass sie sich schon sehr aufregen drüber, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Also ich bin eigentlich ja, ich bleib dabei, ich bin eigentlich Fan vom VAR, nur er muss einfach richtig verwendet werden. Und ich glaube, das ist das beste Worst-Case-Szenario eines VAR-Einsatzes, den du holst, den Schiedsrichter nochmal zum Bildschirm, der schaut sich das Ganze an und entscheidet dann trotzdem nicht auf Elfmeter. Und das macht für mich keinen Sinn.
Ich glaube, die Begründung war die, dass Niki Wurmbrand in Stojanovic in das eigene Tor gedrängt hat und der halt raus wollte aus seinem eigenen Kasten und deswegen hat er, nein, ich sag's nur, wie es der Schiedsrichter bewertet hat, und deswegen hat er auch Foulspiel von Niki Wurmbrand entschieden in der Situation. Ist Auslegungssache. Ich sehe jetzt nicht, dass er Niki Wurmbrand sich da jetzt der Org breit macht, und der Niki Wurmbrand ist im Vergleich zu Dejan Stojanovic jetzt auch nicht ein Riese. Da könnte er, glaube ich, schon noch vorbeikommen. Diese Ringeinlage an sich, habe ich so auch noch nicht gesehen, und es war dann doch sehr überraschend, dass da nicht auf Elfmeter entschieden wurde. Es ist einfach mega Botschaft gewesen vom Stojanovic.
Ja, sicher. Wann hat er SK Rapid Memes 1899 geschrieben? Der VAR hat in dieser Runde wieder mal gezeigt, wie schlecht er in Österreich ist. Und der Clemens Wagner 2009 hat es geschrieben, Wurmbrand musste sich kurz wie im Wrestling-Ring fühlen. Kein Elfmeter? Fragezeichen. Also ich verstehe es auch nicht ganz. Rapid ist dann trotzdem mit 1:0 in Führung gegangen durch Andi Weimann. So ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht, ob er wirklich als Letzter am Ball war oder ob da vielleicht doch nicht Benedikt Zechten den Ball über die Linie katapultiert hat, aber
ich glaube, er war sich selbst auch nicht sicher. Also zumindest im Sky-Interview nachher hat er auch gemeint, dass er eigentlich gar nicht weiß, ob das jetzt, also dass er irgendwie einen Kontakt auch gespürt hat, dass der noch irgendwo getroffen worden ist, der Ball, also ob er dann zuletzt dran war oder nicht. Ich glaube, er nimmt den Treffer gerne mit für seine eigene Vita quasi, ist ja auch sein erstes Tor in der österreichischen Bundesliga, genau, auch das irgendwie ein bisschen untergegangen, finde ich, oder vergisst man, weil er dann doch einfach schon ein extrem erfahrener Spieler ist und jetzt dann erst seinen ersten Treffer in der österreichischen Bundesliga macht.
Guter Assist von Nuno, da noch ordentlich reingeworfen, dass er den Ball noch von der Linie kratzt, hätte, glaube ich, nicht jeder Spieler aktuell beim SK Rapid noch geschafft. Aber im Grunde genommen wird man den Andi Weimann jetzt dann nicht auch zu groß feiern können, weil dieses später 1:1 ja dann doch noch den fixen Platz in den Top 6 einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Haben sie sich aber meiner Meinung nach verdient, der SC-Alltag, also von dem her.
Auf jeden Fall.
Schau, die Sache ist ja die, du hast, ich meine, Bolle hat natürlich die große Chance gehabt, auf 2:0 zu stellen, aber ich glaube schon, dass das 1:1 unterm Strich ein gerechtes Ergebnis für das Spiel an sich ist. Eigentlich liegt ja der SC Alltag Rapid. Du hast ja, die haben seit wie viel, 8 Spiele davor haben sie eigentlich kein Tor erzielt und nur einen Punkt geholt, das im Herbst beim 0:0, und jetzt schießt Masombo das erste Tor für Alltag gegen Rapid seit 2021, damals Atenuio mit dem Goldtor zum 2:1, der letzte Sieg der Altacher heute. Und ich tue mir wieder schwer, diese Rapid-Leistung einzuordnen. Und weil einerseits ich ja schon erfinde, dass der SC Alltag richtig gut ist.
Ich finde, sie haben es jetzt dagegen Alltag per se, vor allem in den ersten 45 Minuten, jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Nur in der zweiten Halbzeit war das ein bisschen so ein Spiegelbild der ganzen Saison. Am Anfang top und danach wird es mehr in Richtung Flop und dann ist man am Ende nicht mehr fokussiert. Ich habe auch die ganzen Defensivwechsel von Hoftorup dann auch nicht ganz verstanden, warum er dann irgendwie umgestellt hat und alles nur auf Defensive, obwohl das Werk eh funktioniert hat. Und ich finde, mit diesen Wechseln ist dann irgendwie eine Unruhe auch reingekommen in diese Rapid-Formation. Es hat dann nicht mehr so viel gefruchtet und Altach hat das dann eiskalt ausgenutzt und eigentlich muss man ja auch fair sein, darf Rapid ja dann auch ein bisschen glücklich sein über diesen Punktgewinn, weil da hat Altach ordentlich betrübt und gemacht am Ende.
Ja, aber da war, ganz kurz, ich würde gerne die Frage nämlich von No-Go-Win nämlich gleich da dazu nehmen. Hat Torup den Sieg in Altach auf dem Gewissen? Falls ja, würde dir es als seinen zweiten Fehler sehen im Derby? Liefere bitte Austria irgendwo ins offene Messer. Was sagt ihr zum Elfmeter bzw. Rot bei Altach gegen SCR? Hätte der SCR das Oppo überhaupt verdient? Viele Fragen.
Also, sehr viele Fragen, welche beantworten wir? Hat er den Sieg in Altach auf dem Gewissen, ein bisschen wie der Patrick gesagt hat, die Wechsel vielleicht unglücklich, die fand ich beim Derby auch schon unglücklich oder hat zumindest gefühlt beim Derby null Auswirkungen gehabt, wie sie geschrieben haben, irgendwo ins offene Messer gelaufen. Ja, absolut, dem stimme ich extrem zu. Was haben wir noch? Frage, ob das Oppo verdient. Ja. Also, boah. Ich muss sagen, ich habe so zwischendurch das Gefühl gehabt, dass sie es halt einfach auch nicht mehr reinschaffen können. Jetzt haben sie es irgendwo noch in der Hand. Könnte mir auch vorstellen, dass es ihnen irgendwo in die Karten spielt, dass Salzburg jetzt auch unter der Woche Cup spielt. Könnte ja auch dort eine Verlängerung geben. Also zumindest Regenerationszeit haben sie um einiges mehr und können sich wirklich auch zu 100% auf dieses Spiel vorbereiten. Also ich glaube, am Ende des Tages haben sie es jetzt noch in ihrer eigenen Hand und wenn sie es dann machen, dann haben sie es für mich auch verdient.
Vor allem Altach und Ried hat ja auch noch Cup unter der Woche. Ja. Also sprich, das ist, da reibt sich Rapid vielleicht schon ein bisschen die Hände in der Hoffnung auch, dass beide in die Verlängerung gehen werden, damit man da vielleicht ein bisschen frischer im Kopf ist. Aber ja, ob sie es verdient hätten ins Oppo, puh, tue ich mir ein bisschen schwer. Mein Rapid agiert über weite Strecken der Saison nicht wie ein Meistergruppenteam, eher wie Überlebenskünstler, weil dass man sich da jetzt da schon wieder über diesen letzten Spieltag noch irgendwie versucht reinzuhangeln in dieses Oppo, das ist einfach fehlende Entwicklung und irgendwann fällt es ihnen dann auf den Schädel.
Ja, das ist ja das Orge. Ich habe mir ja gestern auch nochmal da die Rapid-Statistiken der letzten Jahre seit der Ligareform rausgesucht. Ich meine, Rapid ist es zum fünften Mal jetzt nach der 21. Runde nicht safe in den Top 6. Sie haben es zwar nur einmal verpasst in der Premierensaison nach der Ligareform, aber was die vom Gefühl her redet man von Rapid halt schon immer von einem Kandidaten, der da oben angreifen soll oder das
ja, Selbstbild hat. Ich, also muss, ich finde schon, dass es ein Muss ist. Ja. Also auch wenn du diesen Kader halt einfach anschaust und die Möglichkeiten, die zumindest am Papier da sind, muss Rapid im oberen Playoff stehen. Also da brauchen wir, finde ich, dann auch nicht mehr drüber reden, als das muss der Anspruch sein und denke auch, dass das finanziell auf jeden Fall der Anspruch sein muss von Rapid.
Ja, absolut. Und trotzdem 5 von 8 Mal eben nach Runde 21 nicht safe in den Top 6. Machen wir weiter mit dem Tabellenführer und dem TSV Hartberg. Die haben in diesem Fünfkampf um die Meisterrundentickets die Pole Position. Da muss schon viel schief gehen, damit die noch rausfliegen aus den Top 6. Wir haben es eh schon angesprochen. Ich würde gern einfach positiv einmal hervorheben, diese ganze Entwicklung von Hartberg und vor allem Tom Ritzi-Hülsmann. Der taugt mir einfach immer mehr. Ich glaube, da kann man den Aussteirern schon ein Lob aussprechen. Das war ein unfassbar starker Transfer im vergangenen Sommer.
Voll. Also da Sallinger eigentlich recht vergessen gemacht, finde ich. Dachte mir nicht, habe mir schon gedacht, dass das irgendwo mehr Auswirkungen zeigen könnte, dass Sallinger da Hartberg verlassen hat. Aber sie machen das extrem gut. Also Ritzi-Hülsmann hat selbst im Interview bei Sky nachher gestern auch gesagt, dass er aber schon noch sagen muss, dass einfach die Defensive bei Hartberg so stark ist. Also die haben auch die zweitbeste Defensive von der ganzen Liga und dass da quasi auch nichts durchkommt. Also er hat gesagt, ja, wenn er mal was zu tun hat, dann schaut er schon, dass er da ist. Aber die Lorbeeren quasi hat er eine Etage weiter nach vorne gereicht.
Der Junge hat enorm viel Potenzial, er war ja auch nicht umsonst wahrscheinlich in der Bayern-Jugend und hat auch einige Spiele für Bayern 2 absolviert. Meine letzte Saison sind wir in den Geschmack gekommen von ihm in Liga 2 bei St. Pölten, da hat er mir auch über weite Strecken schon sehr gut gefallen. Hat er auch oft, über weite Strecken. Das meine ich mit über weite Strecken.
Gerade so am Fuß kann ich mich erinnern, bei St. Pölten, da hat er ein paar Mal da gedacht so.
Das war Wahnsinn. Also,
dass der bei Bayern war, das war so mein erster Gedanke, so wo, aber
die ersten Monate waren heftig. heftig beim Messgen. Ja. Bist du deppert, wen haben sie sich da jetzt geholt?
Ja,
aber dann je länger die Saison gedauert hat, desto besser ist er geworden. Entschuldigung.
Eben, genau das meinte ich damit, ja. Aber passt. und jetzt bei Hartberg, ja, finde ich, hat er sich auch peu à peu immer weiter entwickelt und macht seine Sache sehr gut. Dem traue ich schon auch noch eine größere Karriere zu. Weiß halt nicht, ob er in Hartberg lange noch bleiben wird.
Ja, ich meine, es spricht so viel für einen richtig großen Transfer, also wirklich aus einer Habeck-Sphäre natürlich großen Transfer. Der ist 21 Jahre, also ist extrem jung, hat jetzt aber schon ein paar Profi-Spielzeiten hinter sich. Er ist 2,5 Meter groß und jeder will einen riesigen Goalie haben, der mittlerweile am Fuß auch schon besser wieder unterwegs ist. Vergessen wir diese Anfangszeit beim SGN und einfach einen Vertrag bis 2027 plus Option. Also ich glaube schon, dass man aus einem Hülsmann ein bisschen Kohle auch machen kann, aus Hartberger Perspektive.
Sicher, und wenn er nicht mehr da ist, dann können sie ja so einen jüngeren Bruder holen, der hat dann noch zwei jüngere und der eine Jüngere ist jetzt 18 oder 19, spielt bei Kaiserslautern in der Jugend, habe ich vorher noch gelesen, und der ist 2,2 Meter, also im Grunde genommen auch ein Riese, den allerjüngsten habe ich nicht leider herausfinden können, wie groß der ist, aber ja. Hartberg,
er wird jetzt nicht 1,60 sein.
Er wird wahrscheinlich auch die 2 Meter schon kratzen oder jedenfalls dann noch hinkommen. Spannender Spieler.
Empfangen Sie auf jeden Fall zu Hause Blau-Weiß Linz und da nochmal den Vergleich zu ziehen. Also zum Vorjahr, Hartberg hat einfach 6 Punkte mehr am Konto und das war letzte Saison eigentlich schon richtig stark. Ich meine, sie sind ins Cup-Finale gekommen und sie haben auch lange Zeit um die Top 6 mitgespielt. Also ich finde die Entwicklung in Hartberg richtig stark und macht Spaß, dem Team von Manfred Schmidt einfach auch zuzuschauen. Also für Hartberg stehen die Chancen gut. Die SV Ried hingegen ist auf Schützenhilfe angewiesen und das auch, weil man einmal mehr kein Mittel gegen den GRK gefunden hat. Ich meine, die warten jetzt echt schon sehr lang auf einen Sieg gegen die Grazer.
Ja, also der GRK ist schon seit 6 Spielen ungeschlagen gegen Ried und haben zuletzt im Mai 2007 verloren, also der GRK. Mhm. Also ja. Wäre es an der Zeit gewesen.
Historisches Spiel damals, letztes Spiel vom GRK, bevor es dann runtergegangen ist in das Unterhaus nach dem Zwangsabstieg. Aber ja, also ich finde auch wirklich, es war über weite Strecken waren richtig starke Offensivphasen dabei beim GRK. Das bin ich in der Saison eigentlich nicht gewohnt.
Ja, wo man eben auch einen Moderner nicht am Feld hatte, einen Muratschati nicht am Feld hatte. Also da musste man schon einiges rotieren beim GRK. Der Dosenöffner ist aber trotzdem irgendwie ein bisschen strittig, oder? Also diese Szene Harakate aus dem Abseits, dass er einen Steuerer eben blockt, hätte auch anders ausgehen können.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde sie jetzt eigentlich gar nicht strittig, sondern falsch. Also
ist es auch so. Also um halt, vielleicht ja. Noch mal kurz zu erklären. Freistoß GRK, Harakate steht im Abseits und blockt eigentlich Oliver Steurer und verhindert damit das Defensivverhalten von Oliver Steurer. Der kann dann eben nicht Richtung Alex Hofleitner gehen und der köpft dann halt zum 1-0 ins Tor. Also ich hätte es eigentlich auch so gesehen. Bertha Wieland hat da via YouTube die Frage gestellt. Erstes Tor vom GRK irregulär aus Abseits geblockt und schwächeln die Rieder. Zur ersten Frage, ich hätte schon gesagt, dass das irregulär war.
Ich auch.
Aber danach, muss man jetzt sagen, hat der GRK richtig drauf gedrückt. Also das Tor von Harakate hat mir total taugt, also wie er das macht. Da hat man wieder seine ganze Klasse gesehen und wie gesagt, auch zweite Halbzeit gute Phasen gehabt beim GRK. Das habe ich in dieser Spielzeit wirklich so selten gesehen, dass es eine Freude gemacht hat, da ein bisschen zuzuschauen, ne, und einmal ein paar schöne Offensivaktionen vom GRK zu sehen.
Schön, dass wir auch mal über eine gute GRK-Leistung reden
ja,
können.
Ja, das ist
also
ja,
so oft, glaube ich, ist das jetzt auch noch nicht passiert.
Ja. Ja. Auf der Gegenseite, Ried kommt trotzdem ein bisschen überraschend. Ich glaube, wir haben alle damit gerechnet, dass Ried Minimum einen Punkt holt, wenn nicht sogar gewinnt.
Ich muss sagen, so im Winter oder in der Winterpause, denke ich, haben wir fast auch alle damit gerechnet, dass Ried da recht klar drinnen ist, auch im oberen Playoff, was sie halt jetzt am Ende des Tages einfach nicht sind. Also sie haben das dann jetzt irgendwie nicht über die Bühne bringen können, dass sie da jetzt schon fix drin sind. Ja, sie haben immer noch eine Chance. Aber ich persönlich hätte damit gerechnet, dass sie es schon früher klar machen eigentlich. Ja.
Die Rieder sind einfach super in die Winterpause gegangen, haben es dreimal in Folge gewonnen und jetzt im 2026er Jahr hat es nach diesem 13-0 im Cup gegen Rapid, hat es in der Bundesliga dann keinen vollen Erfolg mehr gegeben. Es waren jetzt da zwei Niederlagen und zwei Remis und vor allem eben bitter gegen den GAK und gegen die WSG Tirol gesamt jetzt nur einen Zähler zu holen, ist halt dann zu wenig für die Top 6 und ich bin auch überrascht, weil ich habe den Riedern das schon zugetraut, dass sie da den Sack schon zumachen und oben auch in der Meistergruppe dabei sind, war so nicht vorhersehbar.
Haben wir auch gedacht, gestern bei der Aktion bei Marc Rosse am Ende dann noch, wo er sich sehr, sehr übermotiviert dann noch rot geholt hat in der Nachspielzeit.
Gegen die Ex.
Gegen den Ex-Verein auch noch dazu, was ich halt noch weniger gehört finde. Ich meine, der kennt die persönlich alle und ja. Alle noch Haberer wahrscheinlich. Und,
ich weiß nicht, ob er so einen guten auseinandergegangen ist mit der SV Rieter.
Ja, aber mit den Spielern halt jetzt per se. Ja. Irgendwo alle befreundet gewesen wahrscheinlich.
Ich glaub, das war
aber vielleicht zeigt auch irgendwo eher genau einfach den Frust, den die SV Ried gerade mit sich trägt. Ja. Dass da einfach nichts passiert oder dass es noch nicht passiert ist.
Ich meine, bei Marc Rosse ist die Situation halt, glaube ich, der hat sich halt auch von dieser Spielzeit mehr erwartet. Du kommst als Spieler der Saison, dockst du in der Bundesliga an, spielst deine erste Bundesliga-Saison, kommst gar nicht so schlecht rein in die Spielzeit, aber dann wirst immer mehr rausgedrängt aus der Startelf, hast immer weniger Einsatzzeiten und ein paar Monate später verlässt den Verein, dockst beim GRK an, hast natürlich da auch eine Historie bei den Grazern und bist halt jetzt auch nicht Stammpersonal, sondern bist halt jetzt zweimal von der Bank gekommen. Also es ist eine schwierige Situation, glaube ich, für ihn.
Ja, da muss er einfach die Geduld bewahren. Ich meine, Marc Rosse hat sich schon sehr lange gedulden müssen in seiner Karriere, dass er halt eben lange in Liga 2 gekickt hat und jetzt endlich diesen Bundesliga-Traum erfüllt und dass jetzt eben das nicht so am Schnürchen weiterläuft. Ich glaube, das muss er jetzt auch erst einmal wieder kennenlernen, weil in Liga 2 lief es ja immer solide. Ja. Das ist jetzt eine Nachdenkpause für ihn, halt eben leider, dass er nächsten Spieltag sicher verpassen wird. Aber dann im UPO sollte er auf jeden Fall wieder... Ja, eine wichtige Größe für den GAK werden.
Vor allem kann ich mich erinnern, zumindest letztes Jahr, glaube ich, hatte der GAK so eine dumme Rotphase irgendwie, wo jedes Spiel irgendwer geflogen ist wegen irgendwelchen
und
Aktionen.
Eigentore.
Und Eigentoren, genau. Und es ist halt irgendwie dann doppelt blöd, finde ich, wenn das dann durch solche Fouls weitergeht. Ja.
Aber zumindest trotzdem 3 Punkte mal auf das Konto von der SV Ried und vom GK. SV Ried empfängt, wie gesagt, in der letzten Runde vor der Punkteteilung zu Hause die Austria. Wir reisen weiter zum Tabellenschlusslicht FC Blau-Weiß Linz, wo Königsblau die WSG empfing und die Semlitz-Truppe avancierte eigentlich zum großen Gewinner dieser Runde auf einmal wieder mittendrin im Kampf um die Top 6.
Habe ich nicht kommen sehen.
Also, ja, nicht.
Gestern in dieser Konferenz hat man, glaube ich, immer nur nach Linz geschalten, wenn ein Tor gefallen ist. Es waren ja doch immer diese 5 Dirlen. Und ganz ehrlich, an Baden-Fredriksen, der war ziemlich on fire gestern. Also der ist für mich sowieso ein ganz, ganz wichtiger WSG-Kicker. Also mit seiner Rückkehr habe ich mir schon gedacht, so, der könnte ein Keyplayer auch werden. Und diese 3 Tore, die er da gezaubert hat, also die dürfen wegen ihm da auf jeden Fall noch hoffen aufs Playoff oben.
Übrigens auch einer, der, finde ich, absolut Potenzial auf unser Schnauzer-Ranking hat. Wenn wir mal machen.
Ja, stimmt natürlich. Das stimmt. Und ich meine, eigentlich hat der Baden-Frederiksen das Potenzial, nicht nur in das Schnauzer-Ranking zu kommen, sondern eigentlich in eine viel bessere Liga zu wechseln.
Weiß nicht, was mehr Bedeutung hätte.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber also ich frage mich jedes Mal, wenn ich den Kicken sehe, dann denke ich, was macht der bei der WSG Tirol? Also jetzt noch Front gegenüber der WSG. Aber
ein bisschen.
Aber das sind so Spieler, wo ich mal denke, wieso? Wieso hat sich der halt nicht durchgesetzt? Oder wieso hat der nicht einen anderen Verein gefunden, um vielleicht jetzt nicht wieder ganz zurückzugehen in die österreichische Bundesliga?
Ganz ehrlich, seine Schritte danach waren halt eben Vitesse in den Niederlanden. Das hat nicht immer gut funktioniert. Da waren einige Leihstationen dabei, von Ferencvaros, Austria Lustenau, dann war er in Dänemark, dann war er in Schweden unterwegs, dann war er jetzt eben kurze Zeit auch vereinslos. Und jetzt ist er halt eben bei der WSG wieder angedockt und kann hoffentlich wieder ordentlich Schwung in seine Karriere reinbringen, weil er ist ja auch erst 25.
Ja, ist irre. Der ist
ja
25
erst. Ja, schon älter ist.
Aber mein jetzt 14 Spiele für die WSG, 7 Tore, 2 Assists, das ist halt mal wieder Baden-Frederiksen-like wie vor 5 Jahren.
Ja, und vor allem auch, wie er die Tore gemacht hat. Also die waren ja alle 3 extrem schön.
Ja, warte, aber was ist euer Favorite? Ich ganz klar, Tor 3-1. Also wie er den nimmt und die Flugkurve vom Ball, das war Bombe. Ja.
Also von dem gehe ich auch mit.
Auch wenn ich ein ganz großer Freistoß-Fan bin. Tabellarisch sind sie am schlechtesten positioniert, die WSG. Aber auch da haben wir schon darüber gesprochen, sie haben heute jetzt in Runde 22 den GRK zu Hause.
Eh so, wie es der Benji schreibt. Hat die WSG die besten Karten für das UPO? Ihr Gegner ist der GRK. Ried muss daheim die Austria schlagen, Rapid mindestens einen Punkt gegen RB holen und Alltag muss Sturm schlagen, außer die WSG gewinnt nicht. Mhm. Wie seht ihr das? Also ich sage, die WSG hat wirklich schon starke Außenseiterchancen, aber da muss halt wirklich viel passieren. Ich glaube, ihre Hausaufgaben machen sie, ich weiß nicht, ob die anderen die Hausaufgaben für die WSG machen.
Ich glaube nämlich auch, dass Rapid schon das Potenzial hat, einen Punkt zu holen gegen Salzburg und dann ist halt, dann kann Ried und die WSG machen, was sie wollen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob Ried gegen die Austria gewinnen kann jetzt am Wochenende dann. Also ich finde, die dürften schon irgendwo angeschlagen sein in ihrer Leistung und in ihrem Lauf und kann die Austria auswärts definitiv auch irgendwie ein Wörtchen mitreden und dann kann die WSG eben selbst machen, was sie wollen. Ja.
Aber Konstellation ist auf jeden Fall also mega für diese letzte Runde, vor allem eben, dass du die WSG hast, die halt eigentlich den leichtesten Gegner vielleicht hat, um zu knacken. Mein Happeck sowieso mit Tabellenschlusslicht blau-weiß, aber
wisst ihr noch, wenn ihr bei den Predictions als Absteiger drin hattet? Ich glaube, ich hatte nämlich die WSG und das ist einfach so arg, wie die einfach alle da mitspielen ums obere Playoff.
Ich glaube, ziemlich sicher Alltag gehabt. Ja. Aber dann würde ich mal trotzdem sagen, wir schließen dieses Kapitel ab, machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Austria gegen den LASK.
Klingt so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen mal Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Ansa-Konferenz Episode 70. Ich habe euch in der letzten Woche beschimpft, um ein Abo zu bekommen. Heute machen wir das ein bisschen anders. Wir wollen euch loben und wünschen trotzdem uns noch mehr Abos auf YouTube und 5 Sterne im Podcatcher eures Vertrauens. Was?
Ein bisschen heiß-kalt, was wir jetzt so machen, oder?
Nee, aber ich glaube, genau.
Ein bisschen mit den
aber so müssen wir es machen, oder?
Okay, passt.
Ja, wir können ja jetzt
wir können auch ankündigen, vielleicht für nächste Woche, für alle, die uns ein Like dalassen und uns folgen, damit sie es dann nicht verpassen, weil wir nächstes Wochenende, also am Sonntag, eine Live-Watch-Party wieder machen werden.
Was? Ja, ganz, ganz vergessen, Live-Watch-Party zur 22. Runde, also von dem her, folgt uns und dann seid ihr immer up-to-date, auch die lieben Hörer auf Spotify und generell im Podcast eures Vertrauens. Das gibt es ja nicht auf Spotify, sondern es gibt es nur auf YouTube dann.
Genau.
Gestern bis zur 86. Minute bin ich zu Hause gesessen und hatte noch so einen halben Plan für meinen nächsten Sonntag und war schon so, wird realistisch. Und dann war der Ausgleich im Alltag, war ich so, hab abgesagt.
Ich so, ich muss arbeiten. Bin nicht dabei.
So schnell geht es.
Du darfst arbeiten.
Ja. Natürlich, ich darf.
Und auch jetzt darfst du natürlich weiterarbeiten und wir machen weiter mit der Partie Austria gegen den LASK. Da ist was Historisches passiert.
Absolut, also Dragovic zurück in der österreichischen Bundesliga.
Ja, in der Torschützenliste,
In der Torschützenliste, genau. Also hat er zuletzt im Dezember 2010 getroffen für die Wiener Austria und jetzt auch einen sehr wichtigen Treffer dazu beigesteuert. Ich glaube, der hat sich sehr gefreut.
5.566 Tage. Ich meine, das war damals im März 2010, da war Markovic 2 Jahre alt beim ersten Bundesliga-Tor von Alex Dragovic.
Der Markovic wird jetzt immer wieder unser Paradebeispiel solcher Sachen. Was haben wir letztens gehabt? Der letzte Austria-Sieg in Salzburg, da war er in der Volksschule.
Stimmt.
Ja, witzig, dass das auch ein Treffer eigentlich da gegen Salzburg war. Also jetzt dieser Markovic-Vergleich. Ja, der LASK hat es übrigens erstmals nach einer Führung nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Das fand ich auch sehr spannend, trotz dieser, also es war wahrscheinlich alles unter Didi Küber aufgestellt, dass sie jetzt einmal nach einer Führung nicht gewonnen haben, sondern das Remis. Aber im Endeffekt, ich glaube, beide können damit ganz gut leben, auch wenn der LASK zweimal in Führung gegangen ist, aber dass beide jetzt in den Top 6 schon stehen und jetzt da ohne großen Nervenflattern in den letzten Spieltag reingehen, das ist schon gut für beide.
Genau, ich glaube, der LASK war ja letzte Runde schon fix dabei.
Nein, das war auch noch nicht fix. Das war nur Sturm, Salzburg und Sturm.
Ja. Okay, na gut, dann glaube ich, ist es am Ende des Tages für beide Vereine irgendwie das Ziel erreicht und nimmt man dann auch das Unentschieden.
Ja, ich mein, aber trotzdem, Siegfried Streifert hat auch geschrieben, der LASK hat das Gewinnen verlernt.
Also ja, würde ich jetzt noch nicht mitgehen. Also ich finde, ja, gegen Salzburg, okay, du hast 5 Tore kassiert letzte Woche. Das ist schon viel. Denke, daraus haben sie auch ihre Lehren gezogen. Aber am Ende des Tages ist der LASK, finde ich, trotzdem einfach überragend unterwegs. Ja. Und bei der Austria 2-2 ist absolut okay, wenn man jetzt mal dieses Salzburg-Spiel
ein bisschen ausblendet. Sagen wir, das Ergebnis ausblendet.
Ja.
Ich glaube, man muss eher das Ergebnis ausblenden. Aber was wir nicht ausblenden dürfen, ist die Aktion von Bochade gegen Blavotic vor dem 0-1. Ich meine, Uso hat dann vollendet nach einem Jürgensen-Assist bzw. Querpass. Hättet ihr da gepfiffen? Weil das ist eine Frage gewesen von Nogo Wien. Wie beurteilt ihr die Schiri-Leistung bei Austria gegen den LASK? Sind Dragovic und Eggestein die beiden Stützen, auf die Austria sind einfach überhaupt gar nicht zu verzichten kann? Gibt das sichere Oppo dem Verein nur mehr Ruhe? Ich hätte jetzt eine tolle Frage, glaube ich, gleich vor. Wie sehr sind die Leistungen, ob des Umfelds zu bewerten?
Aber bleiben wir mal bei der Schiri-Leistung. Kurze Bitte an die Kollegen von Nogo Wien, bitte stellst uns eine Frage, wir können nicht damit umgehen.
Scheinbar. Naja, also, Schiri-Leistung.
Schiri-Leistung.
Ja, schiere Leistung. Also ich finde okay, dass man das Tor gegeben hat, denn Bochada hat ihn ja auch nicht getroffen. Da haben wirklich Zentimeter entschieden. Wirklich Zentimeter. Er hat ihn nicht ordentlich oder beziehungsweise nicht wirklich ausreichend getroffen. Wenn es nur ein paar Zentimeter anders ausschaut, dann fliegt Bochada mit Rot vom Feld und es gibt auch kein Tor. Also aber jetzt hätte er wirklich Foulpfiffen und einen Platzverweis geben, oder was? Also ich finde, er hat ihn nicht getroffen.
Das war viel zu gefährliches Spiel.
Ja, aber also hat er jemanden verletzt?
Nein, aber da hat er die Verletzung des Gegners eigentlich in Kauf genommen.
Ja.
Das und ist deswegen ist es für mich ganz klar.
Aber was machst du da? Da pfeifst du einen Foul, obwohl er ihn nicht einmal getroffen hat.
Ja, ich finde es schwierig, wie du sagst, weil du müsstest wahrscheinlich Rot geben und Rot hätte ich jetzt aber auch nicht gegeben.
Ja eben, also wenn du pfeifst,
dann schwierig.
Was machst du dann? Gibst du ihm Gelb dafür, dass er nicht ausreichend
berührt? Schau, wenn ich da denke, wieder zurück an ein Spiel, weil es gerade passend ist zum Wochenende Bayern gegen Dortmund, damals Oli Kahn gegen, ich glaube Heiko Herrlich, wo Oli Kahn den Ball klärt und dann eigentlich mitgestreckt.
Kannst du dich damals noch erinnern?
Ja, aber du gibst ihm gleich, du musst ihm eigentlich auch Rot geben.
Ja. Ich weiß schon, welche du meinst.
Das ist einfach ein Ding.
Das ist aber auch jetzt ein Riesenunterschied.
Nein.
Doch. Also so wie der Kahn damals mit dem gestreckten Bein entgegenflogen ist, das war ein halber Mordanschlag.
Ja, ich meine, ich würde jetzt ja keinen Mordanschlag Bochade unterstellen.
Nein,
aber
der Kahn.
Der Kahn.
Das von Bochade, nein, ich würde nicht einmal Erfolg geben, von daher.
Ja, ich weiß nicht, aber Frage an die User gleich. Wie hätte sie entschieden? Also ich sehe da ganz klar, auch wenn er den Ball vielleicht als erstes trifft, das ist zu gefährlich, diese Aktion.
Hat sich nicht einmal irgendwer vom Küber oder vom Hemetz dann nach der Partie großartig aufgeregt. Während dem Spiel kann ich es nicht ganz sagen, weil ich war auch in der Konferenz und da hat man nicht ausreichend Bildmaterial dann gehabt.
Ein
Twist gehabt. Ja. Aber war es wegen der Szene?
Ja, ich glaube schon, dass sie auch deswegen miteinander diskutiert
Im haben. Im Endeffekt wird es jetzt auch nicht so groß thematisiert werden, weil sie beide weiter sind und sich denken, mit dem Punkt können sie beide gut leben.
Nee. Wie lieb ist eigentlich Didi Küper bei der PK gewesen?
Das war extrem süß.
Was seine Mama angerufen hat?
Ja.
Hat seine Mama wirklich angerufen?
Ja, ich glaube schon.
Okay, ja.
Schon
nicht, ja. Also wenn das, gestaged war, dann war es sehr gut gestaged. Ja, nein, also ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, Didi Küper.
Vor allem auch seine Reaktion war sehr süß, wie er dann kurz so grinst, weil er gecheckt hat, glaube ich, auch anhand des Klingeltons, dass es seine Mom ist.
Von Sido, Mama ist stolz.
Ja.
Das wäre es gewesen.
Keine Ahnung, was es war. Aber
ich weiß nicht, ob sie ihm gratulieren wollte vielleicht.
Zum 2-2?
Na, zum fixen Erreichen des oberen Playoffs, weil das war jetzt, glaube ich, für den LASK alles andere als absehbar, als er übernommen hat.
Ja, oder sie hat klassisch gefragt, was willst du denn essen, wenn du heute noch heimkommst?
Ja. Kommst halt noch vorbei. Du hast dich schon so lange
nicht mehr. Aber jetzt braucht er auch nicht mehr vorbeikommen. Also Mama quasi wegdrücken, schwierig.
Ja, das stimmt. Am Ende auf jeden Fall ein 2-2 und die Austria und der LASK, wie gesagt, in der Meistergruppe. Und zum Abschluss geht's ins Lavantal. War AC, WAC gegen Sturm. 2-2, die Wolfsburger bleiben der Angstgegner der Grazer und dennoch fühlt es sich beim WAC so ein bisschen an wie eine Niederlage, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also da 2 Elfmeter dann zu kassieren und dieses Spiel irgendwie auch noch so aus der Hand zu geben, zeigt irgendwie, finde ich, die Leistungen vom WAC aktuell und dass sie einfach brutal unsicher sind. Also ich finde, da merkst du, dass sie nicht wissen, was passiert oder dann eben auch so eine Führung auch nicht runterspielen können.
WRC kommt aus diesem Negativstrudel, diesem Trott einfach nicht ganz raus, seitdem einfach der Didi nicht mehr da ist, seitdem ihr Heilsbringer eigentlich weg ist. Ja. Also es gibt dann Es hat ganz, ganz, ganz wenige Ausreißer gegeben. Jetzt, das 2:0 gegen Sturm war mal einer, aber dann mit diesen zwei Elfern, der eine, ja, unglücklich, weil halt der Ball auf die Hand von Atanga war, er dann, glaube ich, fällt im Endeffekt. War ja auch große Verwirrung, ob es jetzt der Sukic war oder eben das von Atanga. Der zweite Elfer, ja, ist dann auch einer. Doppelbitter natürlich, wenn der Polster ihn dann auch noch hält und der Nachschuss geht halt dann rein vom Gitterspieli. Es passt aber alles irgendwie in dieses verzwickte Bild, das momentan beim WRC einfach ist.
Also beim zweiten, ja, also eigentlich muss das zwar, ich meine, ich finde es ja generell witzig, dass der WRC trotzdem einfach so Aura hat, immer gegen Sturm, egal ob es jetzt schlecht oder gut läuft, denn ich meine, Sturm ist einfach seit 6 Spielen gegen den WRC ohne Sieg. Zuletzt hat man im März 2025 mit 4:0 gewonnen, aber sie sind halt trotzdem der Angstgegner und ich meine, der WRC muss jetzt irgendwie neue Ziele setzen. Also am Anfang der Saison hat man gedacht, also vor allem ich habe gedacht, okay, die bleiben da jetzt da oben dran und kämpfen dafür, vielleicht wirklich mit um den Teller, weil davon sind sie jetzt ganz weit entfernt. Sie sind aus dem Cup draußen, sie sind jetzt fix in der Quali-Gruppe, jetzt muss man sich halt anders orientieren und ich glaube, das könnte halt schwierig werden jetzt in dieser Situation für einen Kader, der halt vielleicht da auch schon anders gedanklich geplant hat.
Ja, weiß ich gar nicht, wie sehr der Verein oder auch die Spieler selbst da wirklich mit einem oberen Playoff gerechnet haben oder mit einem möglichen Meisterkampf. Also hatte schon immer wieder das Gefühl, zumindest haben sie es so nach außen kommuniziert, dass der WRC schon weiß, wo sie prinzipiell stehen und dass der Klassenerhalt nochmal so das Erste ist, was sie schaffen müssen. Ja, und dass man dann. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die da so richtig ernst für sich selbst damit rechnen, dass sie ins obere Playoff kommen.
Also als der Didi noch Trainer war, da glaube ich schon, dass sie damit gerechnet haben. Und da haben sie sich auch, die letzten Wochen jetzt dennoch auch noch, aber der Glaube ist einfach geschwunden. Es ist eine Zeitverschwendung, sich darüber eigentlich Gedanken zu machen, aber ich würde trotzdem so gern wissen, jetzt am 2. März 2026, wie würde diese Bundesliga-Tabelle ausschauen, wenn ein Didi Kübauer noch immer beim WRC wäre? Ja. Sind die da oben mittendrin noch immer? Ja? Ja. Also wären sie das? Zeitverschwendung, ich weiß, tut mir leid, aber es wäre für mich einfach mega interessant zu wissen.
Ja, vielleicht können wir mal eine eigene Episode machen. Was wäre, wenn?
Die
Saison mit Didi in Wolfsberg.
Don Didi Edition. Ja,
so in die Richtung. haben wir schon ein paar Mal gemacht, Don Didi Editions, aber können wir wieder mal bringen. So, dann schließen wir das Kapitel ab. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Fuck Answer Konferenz.
Ich sag nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen wäre.
Es ist wahnsinnig, wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl.
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns die Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier steht eure Fragen im Fokus und wir starten mit der Frage von der Trima04 via YouTube. Können wir die Saison bitte einfach abbrechen? Meister ist da keiner dabei.
Ich fände es sehr schade, wenn wir sie einfach abbrechen würden. Ich würde es auch, ich finde es auch ein bisschen sehr negativ gesprochen, oder zumindest kommt es sehr negativ rüber. Ich finde die Saison eigentlich recht geil. Ich finde es gut so, wie es ist. Ich finde, da ist extrem viel Spannung drin und ja, würde sie auf keinen Fall abbrechen.
Meister ist noch keiner dabei, weil die Saison noch nicht zu Ende ist, deswegen.
Ja, aber sagen wir so, es ist, ich meine, für mich ist gefühlt trotzdem noch die Mannschaft, die in den letzten Wochen, Runden am meisten überzeugt hat, war halt der LASK. Finde ich, also mit diesem Flow aus dem Herbst, klar, in dem Kalenderjahr schaut es ein bisschen anders aus, aber so LASK und Red Bull Salzburg bleiben für mich die zwei Favoriten in diesem Meisterrennen. Hm? Aber wir schauen, du weißt ja, Punkteteilung,
da fahren
wir
wieder alles offen. Ja. Irgendwo noch, finde ich.
Ja. Ja, also, ja, aber das war jetzt auch nicht so berauschend gegen den WRC. Ich weiß nicht, es gibt immer wieder so
ja,
Höhen und
gleichzeitig
Tiefen.
Gleichzeitig denke ich mir, wenn du noch beim WRC, wie du vorher auch gesagt hast, Angstgegner, noch irgendwie da 2 Elfmeter rausholst, finde ich es auch schon wieder, ich meine, sie hätten es auch noch irgendwie gewinnen können, natürlich, dann würde man von einer meisterlichen Leistung sprechen.
Das stimmt natürlich, ja.
Aber trotzdem haben sie noch einen Punkt mitgenommen und das hätte ich jetzt am Anfang oder nach den 2 Toren vom WRC nicht mehr kommen sehen.
Die Meistergruppe ist was ganz anderes als der Grunddurchgang, das entwickelt immer eine eigene Dynamik. Das kann man einfach nicht vergleichen. Und deswegen würde ich mir auch jetzt ganz schwer tun, mir irgendwelche Favoriten auszumalen, weil, wie gesagt, das entwickelt ganz schnell eine eigene Dynamik. Die ersten 2-3 Spiele werden gleich einmal zeigen, in welche Richtung es für den oder den Verein geht. Und ganz ehrlich, dann let's go, fetzt euch drum um den Meistertitel.
Wer weiß, vielleicht reden wir da dann in ein paar Wochen über einen ganz anderen Verein ganz oben. Also.
Altach. Nein, alles möglich.
Ja,
alles
wie
möglich. Ganz
und Stojanovic.
Ja, dann gibt es Ringeranlage 2.0.
Genau. Ja.
Alles möglich. Wir machen weiter mit der Frage von MP0311. Hatten wir heute mit der Austria gegen den LASK das Duell der beiden besten Trainer der Liga?
Aufgrund der Wahl zum Trainer der Saison war ja Kübauer 1, Helm 2, von daher, ja.
Ja, also ich finde, das kann man schon auch so sehen. Stefan Helm, finde ich, macht das bei der Austria jetzt eh einfach schon seit 1,5 Jahren sehr, sehr gut und das bei einem Verein, der eh immer wieder dafür bekannt ist, dass man alles andere lang seine Trainer hält. Und finde, das ist ja dann irgendwo auch eine Klasse, die er zeigt. Und über Didi Kübauer, glaube ich, brauchen wir nicht reden, dass das einer der besten Trainer Österreichs ist.
Absolut. Also von dem her, ich bin trotzdem ein Fan von Max Senft. Also ich finde, dass der eben auch ganz viel aus der Esphorie in den letzten Jahren gemacht hat. Also da passt die Entwicklung. Und abschließend die Frage von Stefan Kirchsteiger. Hat Sebastian Migl schon bei Laola als Tipporakel unterschrieben? Nein, noch nicht. Ich meine, ich bin immer wieder sporadisch. Nein, ich bin immer sporadisch mit Miguel im Kontakt, weil wir eh schon seit längerem planen, dass er mal für ein Format reinkommt, damit wir was aufnehmen. Wir verpassen uns dann immer wieder, aber wir bleiben da natürlich dran und hoffen, dass es dann vielleicht, wir kennen das so.
Ein Tipp an Sebastian Miguel: nicht mit dem Hannes was ausmachen.
Doch, macht er
was
mit
dir. Wenn du vorbeikommen willst, schreib irgendwem anderen, wir organisieren dir das.
Miguel versus Oger, das könnte man eigentlich ja machen.
Das wäre spannend.
Ja, sowas wäre eigentlich auch nicht schlecht. Also vielleicht ist auch das etwas, was wir in Zukunft umsetzen können. Das soll es dann aber gewesen sein. Zum Abschluss nochmal der Hinweis. Watch Party zum Bundesliga-Showdown um die Meistergruppe. Wir sind am Sonntag live. Gönnt euch auch die Zwarer-Konferenz in der Lola 1 App und sammelt eure Gedanken. Schreibt Menschen auf WhatsApp, damit wir mehr Abos bekommen. Macht's Werbung für die 1er-Konferenz. Macht's Werbung für den österreichischen Fußball. Und abschließend, wie immer, tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 1.
Bis Sonntag, Baba.
Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich schon keine Worte jetzt...
Aus.
Ende.